Willkommen zurück zu den Trierer Universitätsgeschichten. Zurück zum 16. März 1473. Heute steht der Schaltplan der alten Universität Trier im Vordergrund, also die Organisation und die Voraussetzungen der Mitgliedschaft. Der erste Rektor, der an diesem 16. März 1473 gewählt wurde, hieß, wie beim letzten Mal bereits erwähnt, Nikolaus Mummer von Ramsdonk. Im Taforster Neubaugebiet hier in Trier ist ihm, übrigens auch anderen bedeutenden Vertretern der alten Universität Trier, eine Straße gewidmet. Er kam aus Köln, wo man sich auch gerne stritt, zum Beispiel um den Erhalt des Status einer Prinzipalbürse. Überall Hierarchien. Die Ramsdonk-Bürse entschied sich damals für den Weg nach Trier. Mit ihm oder mit ihr, auch ein Merkmal der mittelalterlichen Universität, kam also eine Dozentengruppe an die Mosel, die sich zunächst im Haus zur Taube niederließ, das sich auf dem Schöffenhofgelände in der Dietrichstraße befand. Die sogenannte Kölner Bürse wechselte mehrfach den Ort und wurde spätestens im Jahr 1475 nach einem Verwandten des ersten Rektors, dessen Name Gerhard Mommer von Ramsdonk war, benannt. Im Namen steckt also ein Hinweis auf die späteren Burschenschaften. Zu dieser Zeit aber stand Bürse noch für eine Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden, die sich unter einem Dach zusammenfanden und dort studierten und lebten. Dieses Dach wurde auch benötigt, da das Gebäude der Universität in der Dietrichstraße 13 noch nicht bezugsfertig war. Zu sehr war die Stadt mit einer hohen herrschaftlichen Zusammenkunft in Trier befasst. Kaiser Friedrich III. Traf sich hier mit Herzog Karl dem Kühnen von Burgund. Auch damals ging eben nicht alles auf einmal. Nun sind Köln und Erfurt bereits mehrfach genannt worden. Sie dienten auch als Vorbild für die Gründung hier in Trier. So ist als zweite bedeutende Bürse neben der Kölner auch die Erfurter zu nennen. Zeit, etwas näher in den Alltag der Universität zu schauen. Wer lehrte? Wer studierte? Welche Verfassung, also Statuten, gab sich die Universität? Beginnen wir mit den Statuten. Die Universität gab sich eine eigene Rechtsordnung und orientierte sich dabei an dem Erfurter und Kölner Vorbild. Die Einheit der Universität sollte gewährleistet sein. Der Rat der Stadt Trier ließ sich zu dieser Zeit natürlich auch beraten, aber im Ergebnis gelang den Akademikern eine Verfassung, die die Universität weitgehend unabhängig machte. Jedenfalls wurden Rechts- und Verfahrensordnungen etabliert, die den Einfluss von außen begrenzten. Die Stadt fungierte formal als Patron der Universität. Geregelt wurden in den Statuten die Wahl des Rektors und die Aufgabe der Konservatoren, auch der Protektoren, zuständig für Rechtsprechung und Finanzen, die Zusammensetzung des Senats, der eher Großer Rat genannt wurde, dem dann Rektor, Dekane der Fakultäten und je ein Deputierter je Fakultät angehörten. Zwei Räte assistierten dem Rektor, ein Vizerektor ebenso, der Vertretungsrechte besaß. Die Amtszeit betrug in der Regel ein Semester, beginnend mit dem Tag des heiligen Thomas von Aquin, das war der 7. März, endend mit Maria Geburt, das war der 7. September. Aber nicht länger als ein Jahr. Die Angaben schwanken ein wenig. Eigentlich sollte somit sehr regelmäßig ein Wechsel in diesem Rektoramt erfolgen. Aber Abweichungen davon hat es sehr häufig gegeben. Ein Rektor brachte es sogar auf 21 Jahre Amtszeit. Auch das Zölibat wurde verletzt, ebenso die Wahl eines Mönchs. Der regelmäßige Fakultätswechsel gelang ebenfalls nicht. Der Große Rat wurde von den drei höheren Fakultäten dominiert, das ich gleich noch erklären werde. Die Artistenfakultät entsandte einen Magister Artium. Die Aufgabe des Kanzlers fiel auf den Kurfürsten, auch Magnus Cancellarius in diesem Zusammenhang genannt. Nur am Rande, die heutige Theologische Fakultät Trier kennt diese Position des Magnus Cancellarius noch, denn diese ist dem Bischof von Trier zugeschrieben. Das Statut der alten Universität Trier trat am 16. Januar 1475 in Kraft. 26 Doktores und Magistri sollen damals einen Eid auf die Verfassung geleistet haben. Diese Statuten regelten auch die Gerichtsbarkeit, ein sehr interessantes und erstaunliches Phänomen. Dazu gleich noch eine Schilderung eines Ereignisses, das damit verbundene ernsthafte Konflikte veranschaulicht. Zunächst aber wird, wen wundert es, an diesen Konstruktionen die Hierarchie einer Universität besonders deutlich, die selbstverständlich auch den Lehrkörper selbst betraf. Die Mitgliedschaft in einer Fakultät war Ausweis einer Lehrfähigkeit, daher auch der Begriff Facultas. Das Recht dazu wurde über die sogenannte Lizenz erworben. Ein insgesamt sehr ausgeklügelt und damit eben auch verworrenes System, das aber in jeder Hinsicht der Wahrung der Kontrolle über die Lehrinhalte verpflichtet war. Die Fakultäten wiederum unterstanden dem jeweiligen Dekan, der über den Lehrbetrieb wachte und zunächst auch in Prüfungen involviert war. Markant aber der Eid, der von den Studierenden zu Beginn gesprochen werden musste. Ich zitiere: Ich schwöre und gelobe Ihnen, dem Herrn Rektor der Universität und des Studium Generale zu Trier, und Ihren Amtsnachfolgern in allen Dingen, die Ihr Amt betreffen, Gehorsam und Ehrfurcht in allen erlaubten und ehrbaren Stücken. Ferner, dass ich beobachten, glauben und verteidigen will den rechten katholischen Glauben der Heiligen Römischen Kirche. Ferner schwöre und verspreche ich, die Rechte, Privilegien, Freiheiten, Satzungen, Anordnungen und löblichen Gewohnheiten dieser Universität zu beachten. Zitat Ende. Der Eid geht noch weiter und enthält einen wichtigen Satz, der uns wieder auf die Gerichtsbarkeit verweist. Und sollte etwa zwischen mir und einem anderen Mitglied ein Streit entstehen, so will ich mein Recht nirgends verfechten, außer vor dem Rektor. Die Zulassung zum Studium erforderte die rechtzeitige Immatrikulation und die Zahlung einer Gebühr. Mit diesem Vorgang verband sich auch der Eintrag in ein Matrikel. Leider sind diese Listen kaum noch erhalten, sodass nicht exakt gesagt werden kann, wie sich die Studierendennachfrage in den gut drei Jahrhunderten der ersten Phase eigentlich darstellte. Hinzu kommt, dass von der alten Universität Trier kein Archiv überliefert ist. Das Pflichtbewusstsein ließ ebenfalls zu wünschen übrig. Nicht wenige Studenten versäumten die Einhaltung dieser Vorschrift. Zu der Einschreibegebühr für normale Studenten 9 trierische Albus, ein Reichstaler entsprach damals, also um 1720 dann, 78 Albus, also wahrscheinlich keine allzu hohe Gebühr, für einen adligen Studenten ein Aureus, immerhin eine Goldmünze aus römischer Zeit, oder ein Argentius, eine römische Silbermünze. Und dann kamen gelegentlich auch noch Strafgebühren hinzu. Diese lokalen Währungen waren allerdings sehr hohen Schwankungen unterworfen. Zu den Rechten und Pflichten gesellten sich typische Symbole wie etwa der Studentenmantel, ein Ausdruck von Standesbewusstsein, das über die Kleidung signalisiert wurde. Darüber hinaus Rituale der Aufnahme, eines davon wurde Depositio genannt, also man soll etwas ablegen, das mit hohen Riten und in der Regel auch feuchten Gelagen verbunden war. Aber vor allem markierte es einen zuweilen brutalen Übergangsritus vom Unvollkommenen zum akademischen Menschen. Ja, so war das. Der Vorgang hatte dabei durchaus antike Vorbilder. Wer sich in die Ratsprotokolle vertieft, der erhält immer wieder Einblick in Beschwerden. Gleiches gilt für kurfürstliche Verordnungen, etwa jene aus dem Jahr 1731, die ich hier im Original zitiere. Was Massen, die auf hiesiger Universität sich aufhaltende Studenten, sich in ungezähmter Ausgelassenheit die gemeine Ruhe und notwendige Sicherheit zu stören erfrechen. Zitat Ende. Da half offenbar auch die Lumpenglocke von St. Gangolf nicht, die um 22 Uhr die Nachtruhe einläutete. Heute übrigens als Klingelton für das Handy erhältlich. Zu dieser ungezähmten Ausgelassenheit gehörte auch die Beschädigung von Häusern, beispielsweise der jüdischen Bevölkerung und der Synagoge, die sich damals in der Weberbach befand. Die Sperrstunden wurden verschärft und die Regeln für eine Exmatrikulation wurden bemüht. Schauen wir nun kurz auf die Fakultäten und Professuren. 4 Fakultäten bildeten die Säulen der Universität. An den Beratungen der Statuten der Theologischen Fakultät nahmen damals zu Beginn mindestens 8 Professuren teil. 4 erhielten in der Anfangsphase auch ihr Gehalt von der Stadt Trier. Ebenso 3 Mitglieder der Juristischen Fakultät, die auf dem Gehaltszettel der Stadt zu finden waren. Für die Medizin sind für die damalige Zeit nur 2 Dozenten bekannt. Offenbar führte sie über viele Jahre ein Schattendasein. In einer späteren Folge dieses Podcasts komme ich noch einmal auf die Professuren und die Fakultäten zurück. Den größten Teil der Studierenden versammelte die eben schon erwähnte Artistenfakultät, die später dann in der Regel Philosophische Fakultät genannt wurde. Der im Wesentlichen die Aufgabe zukam, auf ein Studium der Theologie, der Rechte oder der Medizin vorzubereiten, das also die höheren Fakultäten. Die Studierenden waren jung, sicherlich 4 bis 5 Jahre jünger als heute, und mussten sich zunächst in dem Erwerb von Grundkenntnissen üben. Ein geregeltes Schulwesen existierte noch nicht. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von den vielfach beschriebenen Artes Liberales. Diese teilten sich in 2 Blöcke auf, das Trivium, bestehend aus Grammatik, Rhetorik und Dialektik, und das Quadrivium, bestehend aus Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musiklehre. Für viele war nach diesem Studium bereits Schluss, wenn sie überhaupt den Abschluss erreichten. Wer diese Phase erfolgreich absolvierte, erwarb ein Baccalaureat. Der Begriff Bachelor führt uns auch in diese Zeit zurück. Dieser Fächerkanon erlebte erst im 18. Jahrhundert auf dem Weg zu einer philosophischen Fakultät eine Reform durch die Einbindung neuer Fächer wie Geschichte oder Physik. Und wer studierte? Gerade war ja bereits von den Gebühren die Rede. Zu den in diesem Zusammenhang genannten Gruppen der normalen Studenten und der Adligen kam noch die Gruppe der Pauperes hinzu, also mittellose Studenten, denen der Zugang zur Universität nicht grundsätzlich verwehrt sein sollte. Es gab auch Stiftungen oder stiftungsähnliche Einrichtungen. Auch hier lassen sich viele Klagen über das Betteln finden. Aber das war sicher nicht das dominante Alltagsbild in Trier. Emil Zenz, ein guter Kenner und Verfasser einer Monographie über die Geschichte der alten Universität, schrieb hierzu im Jahr 1949, weder die Pauperes noch der hohe Adel haben das Gesicht der Trierer Studentenschaft geformt, die sich in ihrer Mehrzahl aus Bürger- und Bauernsöhnen zusammensetzte. Eine besondere Anziehungskraft ging ab dem 17. Jahrhundert von dem sogenannten Lambertinischen Seminar aus, eine Jesuitenstiftung für adlige Studenten, die Ende des 17. Jahrhunderts ihre Arbeit aufnahm. Und in dem Gebäude untergebracht war, das heute das Trierer Landgericht beherbergt. Ein Wandrelief erinnert noch heute an diese Zeit, ebenso Reste von Deckenfresken. Zu dem Auf und Ab der Universitätsgeschichte nicht nur in Trier gehören schwankende Studierendenzahlen. Trier lag an einem Verkehrsknotenpunkt und war Auf- und Durchmarschgebiet während zahlreicher regionaler und überregionaler Konflikte. Das erschwerte zuweilen den Universitätsbetrieb erheblich. Auch wenn es Phasen gab, in denen der Universitätsbetrieb fast da niederlag, lassen sich doch, trotz des Fehlens einer aussagekräftigen Statistik, wenige Hinweise geben. Die Artistenfakultät war definitiv die zahlenmäßig größte. Bis zu 1000 Studenten dürfte hier nicht unüblich gewesen sein. Für die Fakultäten der Juristen, Theologen und Mediziner liegen häufig nur Angaben über längere Zeiträume, also zusammengefasst, vor. Rechnet man diese auf das Einzeljahr um, dürften 40 bis 60 Studenten regelmäßig an der juristischen Fakultät gewesen sein. Für die theologische Fakultät dürfte es in etwa das Doppelte davon gewesen sein. Im Falle der medizinischen sind für die Zeit bis 1722 ein noch zu behandelndes Reformdatum kaum Hinweise auf die medizinische Fakultät und ihr Wirken zu finden. Infolgedessen mangelt es auch an Zahlen zu den Studenten. In einer Publikation wird für die Zeit von 1774 bis 76 von 140 Juristen und Medizinern berichtet. Ein Gesamtbild ist schwierig. Die vielen Erbfolgekriege und Fehden, von denen schon die Rede war, hinterlassen auch hier ihre Spuren. Nur eine weitere Einzelbeobachtung noch. Als der Kurfürst Lothar von Metternich, dessen Wappen über der Pforte der alten Universität zu sehen ist, im Jahr 1622, also während des Dreißigjährigen Kriegs, gegen die holländischen Truppen zu den Waffen rief, sollen sich 1000 Trierer Studenten unter einem Studentenfähnlein versammelt haben. Das zentrale Einzugsgebiet der Universität lässt sich in etwa mit einem Umkreis von 100 Kilometern beschreiben. Circa 60% der Studierenden wurden von dort rekrutiert. Dazu zählte natürlich auch, wie heute, Luxemburg und der Norden Frankreichs, insbesondere die Region um Metz und Verdun. Auch vor der Einbindung des Jesuitenordens in den Universitätsbetrieb ab 1561 kamen Studierende auch aus dem heutigen Westfalen, den Niederlanden, Irland, England, Italien, vereinzelt immer wieder auch aus bedeutenden Herrscherhäusern. Bayerische Prinzen waren beispielsweise auch dabei. Auch die Kontinuität des studentischen Lebens wirft daher Fragen auf. Aber Rituale und Besonderheiten, die gab es. Zwei Beispiele zum Schluss der heutigen Folge. Zunächst ist da ein mehrfach beschriebener Streit am Zurlaubener Ufer. Handwerksgesellen und Studenten gerieten dort zum Beispiel im Jahr 1791 in Streit. Mehrere wurden inhaftiert, in der Trierer Soldatenhauptwache und in Zurlauben selbst. Lautstarke Proteste der Handwerksgesellen vor der Wache, wohl auf dem Kornmarkt, eskalierten in eine bedrohliche Situation, die von dem Wachpersonal mit Schüssen beantwortet wurde. Zwei Tote waren zu beklagen. Der Unmut resultierte auch aus einer Sonderbehandlung der Studenten, von denen wohl nur wenige in Arrest gerieten. Der Universitätsdekan konnte die Freilassung der Studenten erwirken und der Unmut resultierte daher auch aus der Existenz einer Universitätsgerichtsbarkeit. Das wurde als Ungleichbehandlung empfunden. Ich erinnere an dieser Stelle an den Eid. Das Institut eines Universitätsrichters existierte übrigens bis in das Jahr 1877. Danach reduzierte sich die Zuständigkeit auf die Disziplinargewalt über die Studenten. Zu einem erfolgreichen Studium gehörte des Weiteren der Doktorschmaus, der feierliche Abschluss zum Beispiel der Promotion. Man kann sich lebhaft ausmalen, dass es variierende Ausgestaltungen dieser Norm gegeben hat. Im Falle der Theologen musste der Papst einschreiten und dem übertriebenen Aufwand Einhalt gebieten. Sowohl die Jesuiten als auch die Juristen limitierten den Geldaufwand, die Zahl der Einzuladenden und die Dauer der Feierlichkeiten. Differenziert wurde des Weiteren nach dem jeweiligen akademischen Grad. Es wurde, so könnte ich abschließend sagen, nichts ausgelassen, wenn es um die Ehre ging. Aber gab es in diesen 325 Jahren der alten Universität Trier denn auch markante Richtungswechsel? Warum und wie oft stand die Universität eigentlich vor einer Krise? Diese Fragen werde ich in der nächsten Folge beantworten und danke für heute wieder fürs Zuhören.